Neulich habe ich mal die Zahlen gecheckt. Welche Podcast-Folgen sind am beliebtesten? Welche Episode wird besonders oft geklickt? Das Ergebnis ist absolut eindeutig. Es sind die Interviews mit meinen Kundinnen, die von ihrem Weg in ihr eigenes Coaching-Business erzählen, wo sie gestartet sind, was ihnen unterwegs geholfen hat und vor allem, was sie am Ende erreicht haben. Mit anderen Worten, sie erzählen von ihrer Erfolgsstory. Und weil das Format so beliebt ist, geht es heute gleich weiter mit einem Interview. Hör rein und lass Sandra erzählen, wie sie es geschafft hat, ganz unterschiedliche Leidenschaften für ihre Positionierung zusammenzubringen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Endlich Coach Großes Wagen. Wofür mein Herz schlägt, als Coachin möglichst vielen Frauen Mut zu machen, ihre Coaching-Persönlichkeit zu entwickeln und ein erfolgreiches Business aufzubauen. Mein Podcast ist dein Business-Buddy, der dir regelmäßig zuruft, du schaffst das, fang an, du bist gut, bleib dran, bald hast du dein Ziel erreicht, geh jetzt den ersten Schritt. Hol dir in diesem Podcast den Mut, den du brauchst, um Großes zu wagen. Da ist eine Sehnsucht nach mehr, nach Freiheit, nach Eigenständigkeit, als Coach gefragt zu sein. So beschrieb Sandra Lücke in unserem ersten Gespräch ihre Motivation. Und sie hatte eine richtig große Vision, nämlich ich ermögliche Glück. Damit ging sie los. Heute weiß sie ganz genau, welchen Menschen sie dieses Glück ermöglicht und vor allem auch, was dieses Glück ist. Klare Botschaft auf ihrer Webseite: Du liebst die Chorarbeit und sie macht dich fertig. Mit meinem Coaching sorgst du gut für dich, triffst bewusste Entscheidungen und schaffst eine Chorkultur voller Sicherheit, Freude und Kreativität. Wie sie zu dieser Klarheit gekommen ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Sandra.
Ja, hallo, liebe Bettina. Vielen Dank für die Ankündigung. Ich freue mich sehr und bin total gespannt.
Du hast mal gesagt, endlich bringe ich meine beiden Leidenschaften unter einen Hut. Chorleitung und Coaching. Das sind ja in der Tat auch zwei Bereiche, bei denen man jetzt nicht sofort eine Schnittmenge sieht. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, gerade das miteinander zu verbinden?
Naja, das waren schon immer meine beiden Lieben, die so parallel nebeneinander existierten. Ich habe immer gerne Pädagogik, Psychologie gemacht und Musik und habe aber nie gefühlt, wie die beiden hätten zusammenkommen können. Und dann habe ich ja die Coaching-Ausbildung gemacht und habe währenddessen geträumt, und ich kann mich zum Glück gut auf meine Träume verlassen, dass ich ein siamesischer Zwilling bin mit einem Herzen und zwei Köpfen. Und das hat mich auch sehr nachdenken lassen, wie kriege ich diese beiden Köpfe zusammen? Aber das war mir damals noch nicht möglich. Ich habe das nicht finden können. Und ich habe da tolle Kernkompetenzen, aber ich habe den Weg nicht gefunden. Genau, und es war mir aber klar, ich möchte das machen. Ich möchte da irgendwas zusammenbasteln, was gut passt. Und das Basteln war nicht gut. Genau, da war es wichtig, dass wir gesprochen haben.
Das ist ja ein krasses Bild, der siamesische Zwilling mit diesen Köpfen, sehr anschaulich, das finde ich ja wirklich spannend. Und wenn du das so sagst, dass das dein Plan war, dass du das vorhattest, das klingt ja schon nach einer konkreten Idee und ja im Grunde auch nach einer ziemlich ausgeprägten Zielvorstellung. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn du das auch so in so einem Anfangsstadium beschreibst, aber was waren denn eigentlich so dann die konkreten Herausforderungen, als du beschlossen hast, das Programm Erfolgsstory zu buchen? Es muss ja irgendwas gegeben haben, wo du sagst, da komme ich jetzt auch gerade irgendwie nicht weiter.
Ja, genau. Ich wusste nicht, wie kriege ich Musik und Coaching zusammen, und habe dann deinen 5-Tages-Kurs gebucht. Und bin auch da stecken geblieben. Ich habe gesagt, verdammt nochmal, es kann ja wohl nicht sein. Jetzt brauchst du doch mal jemanden irgendwie, der mir da die richtige Frage an der richtigen Stelle stellt. Und mir war dann auch relativ schnell klar, was sind meine Wunschklienten, nämlich die Chorleiter. Zumindest war mir das im Kopf klar, aber im Herzen überhaupt nicht. Und das ist mir dann erst auch während unseres Prozesses dann deutlich geworden. Und ja, da musste ich nochmal so an meine Glaubenssätze ran. Und das war total, total gut. Ich hatte auch gar keine Ahnung von, wie schreibt man eine Webseite. Also ich hatte keine Webseite. Wir haben zwar eine vom Chor, aber die war eher stiefmütterlich behandelt. Und wie schreibt man Texte und wie schreibt man sie heutzutage? Das war auch wichtig. Wusste ich absolut nichts. Ich war voll blank auf dem Thema.
Mir hat neulich mal eine Coach im Erstgespräch gesagt, dass sie sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie laufen überhaupt solche Calls ab und wie kommt das eigentlich, dass man da vielleicht wirklich am Ende greifbare Ergebnisse hat. Und das ist etwas, ich glaube, das beschäftigt viele, die hier auch zuhören. Und deswegen würde ich dich das auch gerne fragen. Ich habe von dir schon mehrfach einen Ausspruch zitiert, weil ich den so klasse fand, nämlich Positionierung ist ein Trip ins Ich. Wie war für dich dieser Trip ins Ich und inwiefern haben da diese Calls einen Beitrag geleistet, dass du so noch weiter in dich vordringen konntest? Denn ich arbeite ja mit Coaches und Coaches haben ja in aller Regel schon viel Selbsterfahrung hinter sich und viel Selbstreflexion. Was ist dann aber noch anders gewesen?
Also du hast mir zum einen Fragen gestellt, die mir den Weg in meine Tiefe gezeigt haben. Es hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber es waren so intensive, spezielle Fragen, auf die ich selber vielleicht nicht gekommen wäre. Und wo ich dann einfach noch mehr nachdenken konnte, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus oder wofür stehe ich? Das waren die Fragen in die Tiefe und dann gab es aber auch die Fragen und die Impulse in die Breite, die was öffnet sich alles? Plus dann waren die Fragen und Impulse irgendwann ein Geländer oder ein Kompass zu meinem persönlichen Gipfel. Also ich bin erst in die Tiefe gegangen, wer bin ich, was mache ich? Und dann kamen die Fragen, wo will ich überhaupt hin? Was ist mein Ziel? Und für mich war das wie das Besteigen eines Himalayas. Und ich wusste aber, der Gipfel ist dort oben, auch wenn ich nicht weiß, wie lang der Weg ist oder wie was für Schleifen ich da drehen muss. Und dann, was mir wirklich gut getan hat, waren so Mentoring-Sätze. Also sowas wie, ich erkläre dir mal, was passt und was nicht passt, was geht und was nicht geht. Das war wahnsinnig hilfreich, weil wenn ich mich nirgendwo auskenne, dann ist es sehr gut, wenn der Werkführer sagt, jetzt lauf mal lieber nicht durch die Klamm, sondern mach mal lieber diesen Weg hier. Das fand ich als irre Erleichterung. Und was noch wichtig war, ist dein Netzwerk. Also ich schlachte jetzt nicht dein Netzwerk aus, aber kennst du jemanden, von dem du meinst, dass die gut zu mir passt? Und dadurch sind wir auf Sigrid Thomas und Feline Bach gekommen und die haben mir total toll geholfen, diese Website auf die Beine zu stellen.
Ja, mit Grafik und mit Foto eben. Ne? Sigrid Thomas dann für die Grafik und Feline Bach für die Fotos.
Genau.
Du hast ja vorhin schon von einem Traum erzählt. Und wir haben ja im Vorfeld, ich habe das so ein bisschen abgeklärt, ob ich das auch fragen darf, weil das ja vielleicht schon auch sehr persönlich ist. Aber ich würde dich da auch einfach gerne nachfragen. Du hast ja auch in den Calls häufig von Träumen erzählt. Und warum war das für dich so wichtig, auf diese Weise für dich weiterzukommen? Wenn ich jetzt sage, Klärungen zu finden, dann formuliere ich ja schon eine Hypothese, aber im Grunde so in so eine Richtung zu gehen. Du hast mir auch erzählt, dass du viel aufschreibst und das Journaling für dich auch dann ein Weg ist, um vielleicht zu mehr Klarheit noch zu kommen. Also wie hast du für dich diesen Entwicklungsprozess gestaltet und welche Rolle spielt denn da eben das Aufschreiben und auch das Aufschreiben von Träumen? Oder nicht nur, also auch, was spielen die Träume überhaupt? Wie bist du mit den Träumen umgegangen? Das ist ja sehr spannend, weil das ja, glaube ich, auch nicht bei jedem so ist.
Also ich schreibe schon seit vielen Jahren morgens meine Morgenseiten. Und ganz oft schreibe ich dann eben Träume auf, die ich gerade in der Nacht davor hatte. Und ich kann mich Gott sei Dank super drauf verlassen. Die bringen mir immer irgendeine Erkenntnis, indem ich sie aufschreibe. Und ich habe in der Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben, unheimlich viel von Babys geträumt. Ich und mein Baby. Und ein Traum davon war zum Beispiel, ich lebe in einer Schutzhütte mit meinem Baby. Das Baby krabbelt immer wieder raus. Es kann schon krabbeln, aber es kommt über die eine Schwelle nicht hinaus draußen vor der Tür. Und ich hole es immer wieder rein und die beiden Frauen, die dort sind, das waren dann du und Sigrid eben, sind wunderbar in der Gestaltung dieser Schutzhütte. Und ich merke aber, jetzt ist so langsam die Zeit, jetzt muss ich mal hier weg. Es kommen genügend andere hinterher. Ich will nicht mehr. Ich will jetzt raus ins Leben. Meine Familie sitzt ein bisschen weiter entfernt in einem Biergarten und feiert fröhlich. Und ich sitze immer noch in dieser Schutzhütte und nee, jetzt will ich hier weg. Das war, das aufzuschreiben, war dieses, ach ja, jetzt ist es endlich dran. Jetzt muss ich mal diesen Schritt wagen und ich will ihn auch wagen, weil ich kann nicht ewig in der Schutzhütte hängen bleiben, wenn es da sehr schön ist und sehr, sehr bequem. Da sind die Morgenseiten und das Aufschreiben der Träume, das ist der Ort, wo bei mir die Veränderung stattfindet. Im Schreiben merke ich, kommen mir die Erkenntnisse, ach, das Baby ist natürlich meine Webseite oder meine Angebote und das Leben findet aber da draußen statt und ich traue mich diesen einen Schritt nicht mehr, aber warum nicht? Ist doch bescheuert. Also geh jetzt diesen Schritt und mach es. Das passiert während des Schreibens und hat mir schon immer sehr viele Aha-Erlebnisse beschert. Ja, und das ist dann eben die Veränderung zu, ich kriege die Energie, jetzt doch den nächsten Schritt zu machen. Oder ich kriege die Erkenntnis, da war noch ein Traum, der ist auch sehr wichtig. Es ging um die Chorleiter. Ja, ich natürlich war mir klar, ich will mit Chorleitern arbeiten. Aber eigentlich habe ich gar nicht aus der Sicht der Chorleiter gedacht, sondern immer nur aus der Sicht der Sänger und des Publikums. Und dann, das ist mir auch während des Schreibens bei den Morgenseiten erst klar geworden. Und dann so, nein, wie kannst du Angebote für Chorleiter machen, wenn du die gar nicht im Herzen so im Bewusstsein hast? Und da bin ich dann nochmal an so einen eigenen Glaubenssatz gekommen, wie ich als Chorleiterin darf das und das alles nicht, ich darf nicht so und so sein. Und da habe ich dann nochmal dran arbeiten können und auch klar machen, für mich klar kriegen können, das ist doch Blödsinn, was du dir hier denkst. Und damit bist du jetzt dein Leben lang durchs Leben gelaufen und nee, jetzt kannst du mal wieder anders denken. Die Chorleiter sind eben die wichtigsten Menschen und die haben es auch verdient, liebevoll betrachtet zu werden und nicht nur die Sänger und das Publikum. Und das war nochmal ein richtiger Wendepunkt in unserer Zusammenarbeit, wo ich dann wusste, so, jetzt weiß ich, jetzt ist auch mein Herz da, wo mein Verstand schon lange war. Aber es braucht manchmal eben diese Zeit, um beides so übereinander zu kriegen. Und dafür sind meine Träume super und das Aufschreiben nochmal viel mehr.
Du hast jetzt gesagt, Herz und Verstand zusammenbringen und gleichzeitig, wenn ich das jetzt mal ein bisschen übersetze, auch in Marketingsprache, du hast ja den entscheidenden Schritt gemacht, gedanklich in deine Zielgruppe hineinzuschlüpfen. Du hast vorher mehr so aus deiner Erfahrung ja dann gedacht, weil du ja selber auch Chöre leitest und da mit Sängern Erfahrung machst. Also du hast aus der Perspektive gedacht und wenn du dann sagst, so am Ende saß dann mein Kopf und mein Herz auch wirklich bei den Chorleitern, dann ist das ja auch deine Zielgruppe jetzt. Und das ist ja so auch das Entscheidende. Deswegen hebe ich das nochmal so hervor, weil ich so oft die Erfahrung mache, dass auch gerade Coaches erstmal sehr noch so bei sich sind und bei dem, was sie alles gelernt haben und was sie in die Welt bringen wollen. Und das ist echt eine Erkenntnis zu sagen, ich muss jetzt eigentlich mal von meiner Zielgruppe her denken.
Ja, also wobei ich da tatsächlich wieder bei der Zielgruppe auch wieder bei mir gelandet bin. Wie witzig. Aber da habe ich mich selbst auch nicht sehen können, obwohl ich die schon seit ewigen Jahren Chöre leite. Also habe ich, selbst ich als Chorleiterin habe nicht durch die Chorleiterbrille geguckt. Und deshalb war das so ein irrer Wendepunkt, als ich das so für mich erkannt hatte. Aber dafür braucht es eben auch die ganze Vorbereitung, die ganzen Gespräche, die wir geführt haben und so. Ja. Und die Fragen, die du stellst.
Viele sind ja heute an der gleichen Stelle wie du jetzt vor knapp 2 Jahren, glaube ich. Und die fragen sich, wie gelingt es denn auch, die eigene Biografie so zu reflektieren, dass da die richtige Essenz rauskommt? So das, was dann auch den Kern des Business ausmacht. das, was dann auch die Persönlichkeit im Business wirklich kennzeichnet. Ich nenne mich ja Persönlichkeitsschürferin und der Begriff ist ja nicht umsonst entstanden, sondern ich gehe ja davon aus und so arbeiten, haben wir gearbeitet und so arbeite ich grundsätzlich auch, da einfach nochmal wirklich gut einzutauchen, was macht mich aus und mit Blick darauf, was kennzeichnet dann auch wirklich mein Business. Wie hast du das geschafft? Wie hast du rausgefunden, was aus deiner Lebensgeschichte relevant ist für Positionierung?
Ich habe in deinem 5-Tages-Kurs die Timeline gemacht und eigentlich hatte ich absolut keinen Bock mehr auf Timeline, weil ich natürlich schon so viele machen musste jetzt während der Coaching-Ausbildung, während der Beratungsausbildung, für mich persönlich vorher schon noch ein paar Mal für Prüfungen und so weiter. Aber diese Timeline hatte eben nochmal eine andere Fragestellung und die habe ich für mich im Nachhinein so formuliert: Welche Vorkommnisse, Höhen, Tiefen und Wendepunkte haben dazu geführt, dass ich mich jetzt richtig fühle und aus diesem Gefühl heraus etwas Neues, Großartiges schaffen kann? Und das war nochmal ein ganz anderer Fokus. Und ich habe zwar viele Punkte, Wendepunkte gefunden oder wichtige Aspekte in meinem Leben gefunden, aber die habe ich dann natürlich nicht alle nutzen wollen für die Webseite, weil manches gehört einfach in den privaten Bereich. Aber die, von denen ich sagen konnte, die haben genau dahin geführt, dass ich jetzt hier stehe, wo ich jetzt hier bin und hier fühle ich mich wirklich ziemlich gut, die habe ich genutzt dafür. Und dafür brauche ich einfach, also ich persönlich, das mal vor meinen Augen sehen zu können, auf dem Tisch ausbreiten zu können. Ich habe einen langen Esszimmertisch für 10 Personen, habe da eine Linie gelegt, eine Seil gelegt und alles hin und her geschoben, wo es hingehörte und dann priorisiert, kategorisiert. Das war eine tolle Arbeit, sehr intensiv, braucht man eben halt auch ein bisschen Zeit für, aber sehr erkenntnisreich.
Spannend. Du hast
darf ich noch? Und ich habe eben auch meine Krisen sehen können und was habe dann gleich dazu geschrieben, was das Positives bewirkt hat. Also ein wahnsinnig positiver Blick auf mein Leben, was nochmal meinen ganzen Blick nochmal, also wo ich mein Leben nochmal positiver neu erzählen kann. Das macht ja nicht nur, ich erkenne was, sondern ich gucke auf mein gesamtes Leben nochmal viel liebevoller und positiver. Das war nochmal der Nebeneffekt von dieser Arbeit.
Genau. Das finde ich ist auch das Entscheidende, wenn man jetzt so auch an Leserinnen später mal denkt, die interessiert ja nicht nur, was du alles erlebt hast, sondern die interessiert ja auch, wie du damit umgegangen bist und wie du meinetwegen auch im Nachhinein bestimmte Dinge bewertest, die du erlebt hast. Das ist ja dann auch eigentlich das Spannende, also diese Reflexionsebene dazwischen. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, weil ich dich auch noch nach dem Schreiben dann über dich fragen möchte. Aber ich möchte nochmal anknüpfen an einem Wort, was du verwendet hast, nämlich manches ist zu privat. Das ist ja auch eine Fragestellung, die viele haben. Was erzähle ich denn überhaupt von mir? Wie hast du dann die Entscheidung getroffen, was veröffentlichst du von dir und was lässt du im Privaten?
Ich habe mir das auf dieser Timeline sehr genau angeschaut und habe quasi eine berufliche Ebene dazugelegt. Also das, wo ich sagte, was ist jetzt für diese Fragestellung und für die Über-mich-Seite relevant, das ziehe ich ein Stück nach oben, also eine Ebene höher, oder schiebe es auf dem Tisch ein Stück nach hinten. Und daraus bastel ich was. Und das Privatere habe ich auf der anderen Ebene gelassen und das berühre ich nicht. Das muss keiner in der Öffentlichkeit wissen. Also es war tatsächlich so ein handwerkliches, schieb es nach da, das kannst du gebrauchen und das andere lassen wir schön in Ruhe.
Manchmal ist ja das analoge Arbeiten auch noch immer schön, ne? Also ja, so richtig.
Sehr gerne.
Man kann was anfassen und hin und her schieben.
Genau.
Jetzt ist ja das Herausfinden und das Festlegen der Dinge das eine, so wie du gerade gesagt hast, ich habe dann nach oben geschoben und dann wusste ich, okay, das sind vielleicht Punkte, die kann ich nach draußen bringen, über die will ich vielleicht auch schreiben. und das konkrete Schreiben ist dann ja nochmal was anderes. Ich weiß von vielen, dass das Schreiben der Über-mich-Seite nicht gerade zu den Lieblingstätigkeiten von Selbstständigen gehört. Und gleichzeitig ist es aber auch die Seite, die am zweithäufigsten geklickt wird nach der Startseite. Das ist einfach von Interesse für die LeserInnen. Nun bist du ja jemand, die überhaupt schon mal gerne schreibt. Hast du ja vorhin auch von erzählt. Ich denke trotzdem, Über-mich-Seite schreiben oder über sich selber schreiben ist ja nochmal eine andere Nummer. Wie ist dir das denn gelungen? Du hast heute eine sehr überzeugende Über-mich-Seite. Ich werde auch deine Webseite verlinken hier in den Shownotes. Da können die Zuhörerinnen dann auch noch mal ein bisschen nachlesen und nachschauen über das, was du jetzt hier erzählt hast. Ja, wie ist dir das gelungen? Gab es da irgend so ein Vorher-Nachher auch vielleicht im Verständnis darüber, was eine gute Über-mich-Seite ausmacht? Waren jetzt zwei Fragen. Also erstmal, wie ist dir das überhaupt gelungen? Und wie hat sich gegebenenfalls dein Verständnis von Über-mich-Seite geändert?
Also ich habe natürlich nach dieser Timeline erstmal voll drauf losgeschrieben. Und ja, ich schreibe gerne, yeah, mach. Und ich glaube, ich habe 15 Seiten geschrieben oder so, was natürlich viel zu viel war, war mir klar. Dann habe ich erstmal selber ein bisschen was gekürzt. Dann hatte ich dir meinen ersten Entwurf zugeschickt und da waren so viele Kommentare drin, die so, okay, voll falsch angegangen, wie machst du das jetzt? Und das war aber nicht schlimm. Also es war für mich gut, erstmal für mich zu schreiben, wer bin ich eigentlich, was mache ich, was habe ich erlebt? Und dann habe ich tatsächlich die Über-mich-Seite nochmal ganz neu angefangen mit dem anderen Fokus. Auch wenn ich diesen Fokus bei der Timeline eigentlich schon hatte, brauchte es die für die Über-mich-Seite für mich nochmal extra. Und das war gut, weil bei deinen Kommentaren ist mir halt viel eingefallen. Es kamen auch manche Formulierungen, die ich übernommen habe. Und bei manchen Formulierungen bin ich voll in die Rebellion gegangen, habe gesagt, kommt die auf den Gedanken, das kannst du ja wohl nicht machen. Und da sind überraschenderweise aber die besten Absätze draus geworden. Also indem ich quasi auf deinen Kommentar geantwortet habe, ist es für mich nochmal alles viel klarer geworden. Und ich schreibe ja sowieso gerne, ich schreibe auch gerne über mich, weil es das Einzige, was ich wirklich weiß, sagen wir mal so. Die Über-mich-Seite war für mich nicht so schwierig. Dafür denke ich, glaube ich, relativ viel über mich selbst nach und das habe ich schon gerne gemacht. Achso, und das Vorher-Nachher, genau, das war ja noch die zweite Frage. Ja, natürlich. Also ich habe die Über-mich-Seite vorher so geschrieben, wie ich meine Morgenseiten schreibe. Und nachher weiß ich, okay, du musst ein bisschen die Absätze so wählen, dass Leute gerne drauf gucken, dass es häppchenweise gemacht wird, dass da Zwischenüberschriften kommen, dass da inhaltlich viel Storytelling ist, was es natürlich sowieso auch vorher schon war, aber ich hatte keine Ahnung, was ist überhaupt Storytelling. Darüber haben wir uns ja erst dann unterhalten, dass die Leute sich berührt fühlen und ich muss jetzt mal gerade, dass die eine Verbundenheit fühlen können, wenn sie das lesen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Podcast und ich natürlich ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und gesagt, wie irre und wie witzig, weil das ist ja genau mein Thema. Wenn ich mit Chören ein Konzert mache, dann möchte ich, dass alle sich verbunden fühlen können. Wer will denn ein steriles Lied hören? Dann sagt man, oh, hört sich schön an und das war's. Ich möchte aber, dass die Menschen im Publikum berührt werden und wie mache ich das? Wie mache ich das mit einem Text oder wie mache ich das mit einem Lied in einem Konzert? Das ist genau das Gleiche. Also ich darf ein bisschen von mir preisgeben, von dem, was mich berührt, damit der Funke überspringen kann. Der kann über die Webseite überspringen, genauso wie in einem Konzert. Und darüber ist mir dann wieder klar geworden, was verbindet da eigentlich Musik und Coaching? Und es ist tatsächlich der sichere Ort, den wir bieten können. Ich kann im Coaching, du kannst im Coaching den sicheren Ort bieten, dass ich alles empfinden darf, kann und raustragen kann und erzählen kann. Und das wollen wir bei einem Konzert genauso. Wir brauchen den sicheren Ort, dass die Menschen, die dort singen, sich trauen, mit ihren authentischen Gefühlen in Kontakt zu kommen, um sie dann in den Ausdruck bringen zu können und in die Sichtbarkeit zu gehen. Und das ist ja auch wieder unser Thema. Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Und das ist mir tatsächlich eben gerade nochmal bei diesen Fragen klar geworden. Auch wenn wir jetzt vielleicht eigentlich unseren Prozess schon wir beide abgeschlossen haben, sind es aber auch jetzt nochmal diese Impulse, die mich immer noch weiterbringen. Sage ich, ja, das Gemeinsame zwischen Coaching und Chorarbeit ist, ich muss einen sicheren Raum schaffen, damit die Menschen sich trauen, sich zu zeigen. Und das ist das, was ich kann. Und das ist das aber, was viele andere Chorleiter gar nicht wissen. Oder die denken dann, es reicht, wenn ich über Musik arbeite und über musikalische Parameter. Nein, es reicht nicht, wenn ich authentisch sein will, wenn ich möchte, dass das Publikum berührt ist. Und so ist es mit der Webseite genauso.
Finde ich ganz interessant, diese Analogie, und gut nachvollziehbar. Spannend. Es passieren immer wieder neue, weitere Erkenntnisprozesse, so je tiefer du da eintauchst, auch in dein Thema letztlich. Ja, toll.
Und dann merke ich eben auch, und dieses Thema ist größer als nur, wir singen gemeinsam im Chor oder wir sitzen und haben ein Coaching, sondern es geht darum, in dieser Welt sichere Orte zu schaffen, wo viele Menschen so verunsichert sind und Ängste haben und so, einen Ort zu schaffen, wo man sein darf und wo man nicht abgewertet wird und wo es gewaltfrei zugeht.
Ich mache mal einen kleinen Gedankensprung. Ich habe letzte Woche einen Newsletter bekommen, in dem mir eine Business-Kollegin eine AI-Mentorin vorgestellt hat. Also so ein Custom-GPT, also vorprogrammierte Assistenz in ChatGPT. Sie wurde beschrieben als jemand, der mir hilft, mein Wissen zu sortieren, der mir meine Markteinschätzung gibt und der mir dann auch noch hilft, aus vielen Gedanken eine klare Richtung zu entwickeln. Ganz direkte Frage, wie stehst du denn dazu und wo siehst du da auch so im Vergleich zur Arbeit im 1:1 Vor- und Nachteile? Ich frage das auch deshalb, weil ich immer mehr auch um mich herum so mitkriege, dass Strategiefragen mit der KI diskutiert werden. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht blöd. So, ich tue das teilweise selber und nutze auch Ergebnisse, reflektiere die. Bleibt aber immer noch die Frage, wo siehst du da die Abgrenzung zum menschlichen 1:1?
War das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Frage gelesen habe, war, boah, Bettina, da fragst du echt die Falsche. Ich bin Künstlerin. Ich habe Angst davor, dass die KI meine Arbeit abwertet, weil sie vieles so viel schneller machen kann als Menschen. Aber natürlich, die KI kann unheimlich gut Fragen beantworten. Ob da die Antworten immer richtig sind, muss man überprüfen. Sie kann unheimlich gut vorhandene Daten, Methoden und Techniken nutzen. Und sie kann schnell ein blank gewaschenes Ergebnis liefern. Blank gewaschen heißt für mich immer, boah, kann ich nicht viel mit anfangen, okay, so als Überblick geht's, aber dann brauche ich nochmal was Richtiges, was Handfestes. Ob ich das für ein Coaching nutzen will? Nein, absolut nicht. Also wenn jemand nur daran interessiert ist, Datenmethoden, Informationen zu kriegen, bitte möge er sich gerne mit der KI beschäftigen. Da wird er bestimmt viel geliefert kriegen. Aber was mich als Person vorwärts bringt, das ist, dass ich ins Grübeln komme. Dass ich Impulse kriege oder mir Fragen gestellt werden, die mich ein bisschen verrücken von dem, was ich bisher immer gedacht habe. Und ich glaube nicht, doch, also ich glaube, KI kann auch Impulse geben, aber die Frage ist, nehme ich sie dann an? Und wenn ich im 1:1 Gespräch bin, dann bin ich quasi gefordert, zu liefern. Also ich bezahle immerhin jetzt mal viel Geld für das Coaching Also will ich auch was davon haben, weil sonst brauche ich das ja nicht machen. Und wenn ich dann ja genauso gut eine KI nehmen könnte, dann würde ich das nicht tun. Aber ich tue es. Ich will dieses Coaching haben, weil ich weiß, dass ich in diesem Gespräch viel mehr gefordert werde und ich auch mehr geben kann oder mehr erkennen kann. Und das geht nur mit Menschen, weil, also wir sind ja kreativ in dem Prozess. Wir spulen ja nicht irgendwas runter. Es geht darum, was bietest du mir als Person, die etwas von mir will, und was geht bei mir dann für einen Horizont auf, und was kann ich dir dann wieder anbieten als Impuls, was kannst du, es geht ja immer um dieses Hin und Her, das wird bei KI so nicht möglich sein, außer dass es auf einem bestimmten Level stagniert, so würde ich es jedenfalls, so stelle ich mir das vor, ob das jetzt richtig ist, kann ich nicht sagen, so genau kenne ich mich mit KI einfach nicht aus. Aber natürlich nutze auch ich KI. Schon allein, wenn ich irgendeinen Begriff google oder so, dann spuckt es mir das ja aus.
Ich denke selber häufiger drüber nach, wird die KI irgendwann dann auch meine Arbeit überflüssig machen? Und noch würde ich auch die Antwort geben, nein, weil vielleicht, um das nochmal zu untermauern, was du gerade so gesagt hast, wenn ich mit Menschen spreche, dann nehme ich ja auch wahr, wo sind denn Sprechpausen? Und dann überlege ich mir, okay, warum ist da gerade eine Pause? Vielleicht hakst du mal nach, was da gerade noch so parallel im Kopf passiert. Oder ich nehme wahr, dass bestimmte Begriffe mehrfach auftauchen. Und dann sage ich, das hast du jetzt schon irgendwie dreimal gesagt. Das muss irgendeine Bedeutung für dich haben. Geh dem doch nochmal nach. Also, oder die Zwischentöne. Ich höre Tonfall. Ich höre, wo du mal schneller oder langsamer sprichst. Und kann dann vielleicht auf emotionale Beteiligung schließen und kann als Gegenüber reagieren. Und das sind für mich auch so aus meiner Rolle die Kriterien, weshalb ich sage, das kann eben KI noch nicht zumindest.
Also ich weiß, einige Klientinnen von mir in der Beratung nutzen das auch, weil sie sehr einsam sind. Und für die ist das erstmal hilfreich. Finde ich okay, kann ich verstehen. Aber eine persönliche Beziehung wird es nicht. Also was wir unter persönlicher Beziehung und Verbundenheit vielleicht verstehen, das kann es nicht werden, weil das ist kein Mensch. Der kann ja immer nur wiedergeben und nicht, naja, vielleicht kann er irgendwann agieren, der KI-Prototyp, keine Ahnung. Aber er kann nicht meine Entwicklung empowern. Also er kann das tun, was ich eingebe, und damit fische ich immer in derselben Suppe. Aber darüber hinaussteigen, ich weiß nicht, ich glaube, dafür müssten echt noch ganz neue Programme entwickelt werden. Vielleicht gibt es die irgendwann, keine Ahnung. Aber im Moment würde ich sagen, nein. So kreativ sind sie dann nicht. Also vielleicht doch, vielleicht unterschätze ich das. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sie nicht so kreativ sind, damit die Künstler noch Künstler bleiben können.
Ja. Nach den vielen Einzelaspekten vielleicht zum Schluss jetzt nochmal so eine gebündelte Frage. Was sind denn für dich die wichtigsten Erkenntnisse jetzt aus dem letzten Jahr oder aus den letzten 2 Jahren? Was ist jetzt anders?
Ich habe eine fantastische Webseite. Fantastisch. Mit allen Vorarbeiten, die dazugehören. Ich weiß jetzt genau, wer ich im Moment bin, was ich kann, wofür ich stehe, was mein Herzensthema ist, nämlich, dass Chöre Oasen für alle sein können, nur um das schon mal in die Welt wieder raus zu posaunen. Und ich ruhe in mir und kann gelassen in die Zukunft gucken. Das, was ich erarbeitet habe in diesen, für mich waren es ungefähr 1,5 Jahre. Das ist so eine Basis, die nimmt mir keiner mehr weg. Also das ist alles ich. Das ist 100% ich. Und egal was jetzt kommt, das kommt obendrauf und kann ich auch gut aussortieren in dieser Gelassenheit von, passt das gut zu mir oder passt es nicht zu mir oder so. Das ist eine totale Gelassenheit, mit einer Zuversicht von in die Zukunft gucken, egal was da passiert, erstmal an mir macht es nichts, an dem, was ich mir erarbeitet habe. Es kommt was, kommt höchstens was dazu und das ist auch okay.
Das berührt mich gerade, das finde ich ganz schön, wenn du das so sagst. Die totale Gelassenheit kombiniert mit Zuversicht, das klingt ja, klingt schön.
Ja, ich schreibe dazu ja auch gerne Gedichte.
Ja.
Ja. Genau.
Viele stehen ja an so einer ähnlichen Stelle wie du vor anderthalb Jahren. Und ich weiß auch, dass viele überlegen, was für eine Art Unterstützung könnte denn jetzt nützlich sein? Was würdest du denn als so Entscheidungsimpuls oder als Entscheidungskriterien mitgeben, wenn jemand überlegt, okay, ich kann mir ja auch Blogartikel zusammensuchen, wenn ich mir einen guten Plan mache und mich gut organisiere. Man findet ja alle Infos in YouTube-Videos, zusammen mit der KI, da haben wir eben schon drüber gesprochen, aber eben auch mit Blogartikeln, Videos und so weiter. Oder ich kann Gruppenprogramme buchen, die werden ja auch vielfältig angeboten oder eben 1:1 Unterstützung. Wie gesagt, ich frage das deshalb, weil das in Erstgesprächen oft auch Thema ist. So, warum entscheide ich mich eigentlich für welche Form der Unterstützung? Was würdest du da sagen?
Ich würde sagen, ich liebe Gruppen, weil Gruppen so Kompetenzpools sind. Deshalb mache ich unheimlich gerne Workshops, Seminare als persönliche Weiterbildung für mich. Aber bei dieser Positionierungsreise geht es nur um mich. Und ich brauche jemanden, mit dem ich da in aller Ruhe drüber reden kann. Das ist in Gruppen oft nicht für alle möglich. Und das wollte ich nicht. Also es war mir klar, ich muss ja mich jetzt gerade erstmal finden. Da brauche ich einen Partner, eine Partnerin, die sich darauf einlassen kann. Und ich weiß, mein Lebenspartner kann es nicht. Der kann das nicht sein, weil der ganz andere Aufgaben hat. Meine Freundin kann es nicht sein. Und es war klar, ich brauche da jemanden, der professionell mit mir da drauf guckt. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Ich kann auch mich sehr gut weiterentwickeln mit Blogartikeln, mit Infos, die ich irgendwo finden kann. Aber das ist eher das, was für mich in die Breite geht. Was in die Tiefe geht, kann ich nicht alleine schaffen. Das war für mich wichtig. Auch die Gruppen sind für mich etwas, wo ich sehr viel in die Breite gehen kann, aber wenig für mich selbst in die Tiefe. Und das war für mich die Entscheidung zu sagen, so, jetzt komme ich alleine hier nicht weiter, auch nicht mit Gruppen und so, jetzt brauche ich jemanden. Mhm. Und dann gerne jemand Professionelles, der das aushalten kann, wie ich bin, der den Job hat, das auszuhalten, dass ich mal heule oder schimpfe oder lache. Und das ist, ja, genau. Und das war genau die richtige Entscheidung für mich.
So schwer war das nicht auszuhalten und das mal zurückzumelden. Wir haben am Anfang von Herausforderungen gesprochen und deine Reise jetzt ein bisschen, sind wir ein bisschen gemeinsam nochmal gegangen. Wenn wir jetzt am Ende nochmal gucken auf deine Vision. Am Anfang habe ich ja schon mal kurz was zitiert, aber ich glaube mal, durch die Reise hat sich das vielleicht ja auch noch ein klein bisschen verschoben, verändert. Warum tust du, was du tust und wobei willst du die Welt ein kleines bisschen besser machen?
Ich habe, seit ich 8 Jahre alt bin, immer in Chören gesungen. Und auch in mehreren Chören. Und ich hatte nie ein wirklich tolles Vorbild. Also die Menschen, die vor mir standen, und das waren fast ausschließlich Männer, ich fühlte mich da nicht sicher. Ich habe zwar über meine Musikalität und meine Intelligenz viel schaffen können, aber ich fühlte mich nicht sicher. Und mir war klar, als ich meinen ersten Chor gegründet habe, der erste Chor, den ich übernommen habe, 1999. Das war schon ein Chor, wo wirklich eine ganz tolle Atmosphäre herrschte. Und das habe ich nach und nach weiter kultivieren können. Und ich habe gedacht, boah, es ist so schade, dass Menschen in Chören singen, wo sie Angst um ihre psychische Gesundheit haben müssen, weil da welche neben mir sitzen, die ständig die Augen rollen, wenn ich was sage, oder weil der Chorleiter gerade so überfordert ist, dass er rumschimpfen muss oder solche Sachen. Und ich habe gesagt, es wäre doch so toll, wenn alle Menschen die Chance hätten, in einem Chor zu singen, wo es ihnen wirklich gut geht und wo ich mich trauen kann, mich zu zeigen. Und als ich dann meinen ersten Chor selbst gegründet habe, da hat es zwar auch ein bisschen gedauert, weil ich selber noch so sehr überfordert war, aber dort haben wir das jetzt etablieren können. Und das ist so schön, hingehen zu können und sagen, boah, ja, wir haben heute Probe, ich freue mich da drauf. Klar, ich muss das vorbereiten und so, aber ich habe da so Bock drauf, weil die Leute toll sind, weil wir uns gut miteinander verstehen. Und dann habe ich ja noch Bühnenpräsenzausbildung gemacht, wo klar ist, du brauchst einen Safe Space, damit du überhaupt in eine Bühnenpräsenz kommen kannst, in eine Sichtbarkeit kommen kannst. Und auch dieser Bühnenpräsenztrainer hatte aber keine Vorlage dafür, wie man das machen kann. Er hat gesagt, ja, den Raum müsst ihr erstmal erstellen. Und so, ja, aber Felix, bitte, wie geht denn das? Und daraufhin habe ich das entwickelt. Genau, was ist dieser sichere Ort? Und ich meine jetzt nicht den sicheren Ort, was so in den Programmen gegen sexualisierte Gewalt oder so ist. Das gilt aber auch für jegliche andere Gewalt, auch für übergriffige, sagen wir mal, Chorleiter, die schimpfen oder so. Auch das, da habe ich jedenfalls das erste Mal so gedacht, so, nee, es muss doch die Möglichkeit geben, einen sicheren Ort zu schaffen. Und das haben wir über Coaching für Chorleiter im Sinne von Self-Care und Führung und so weiter, hat sich das erst während dieser Reise entwickelt. Und jetzt kann ich sagen, mein Herzensthema ist eben, Chöre sollen oder können Oasen für alle sein. Können. Das heißt nicht, dass es überall so wird, wenn jemand mit mir dann irgendeinen Workshop macht, aber die Chance ist da. Und wenn das alle wollen, kann das richtig, richtig gut werden. Und bei 1,4 Millionen Sängern in Deutschland, die in Chören singen, finde ich, haben wir dann eine richtig gute Chance, die Gesellschaft zu einer resilienteren Gesellschaft zu machen, zu Menschen, die sich freuen, wenn sie aus der Chorprobe rausgehen, die sich freuen, wenn sie reingehen und die dort einfach mal einen Ort haben, wo sie einfach sein können und auch noch produktiv sein können. Also, Chöre sollen Oasen für alle sein. Das ist meine Message to the world. Und da stehe ich für. Und da würde ich würde mir so sehr wünschen, dass die Politiker und Kulturmanager alle hören, weil wir haben eine wahnsinnige Chance, den Menschen da jetzt was Gutes zu tun. Und die Chorleiter sind die längsten Hebel, wo wir ansetzen können. Und die brauchen eine gute Ausbildung, beziehungsweise noch eine gute Weiterbildung im Sinne von Kommunikation, Führen und Self-Care, damit sie nicht überfordert sind, damit sie nicht in irgendeiner Form Gewalt ausüben, während sie vor den Menschen stehen.
Danke. Danke für die Vision, danke für das Statement und für das wirklich berührende Gespräch. Ich freue mich, dass du bei mir warst und ich hoffe mal, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer eine Menge davon mitnehmen können, ja, wie so eine Reise gehen kann und vor allen Dingen, wie es sich auch am Ende anfühlt, diese Klarheit gefunden zu haben, die ich jetzt bei dir ja ganz deutlich raushöre. Wie schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Sandra.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Für heute sage ich Tschüss und freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Du kannst dich natürlich jederzeit auf www.bettina-bergmann.de über meine Coachings und Programme informieren. Und eine Riesenfreude machst du mir, wenn du meinen Podcast bei Apple oder Spotify bewertest und ihn mit deinen Coaching-Kolleginnen teilst. Bis zum nächsten Mal, auf in die Selbstständigkeit, weil du kannst, was du willst, deine Bettina.